Herzlich willkommen zu Da ist Gold drin. Hier geht's darum, hinter die Kulissen des Verstandes zu schauen, tiefe, echte Beziehungen zu erschaffen und die Qualität des Erlebens des Lebens zu steigern. Ich bin Dana Schwand, Gründerin der Into Being Coaching Philosophie, die für Menschen ist, die ihre spirituelle Suche genauso wichtig nehmen wie alles, was zum Menschsein dazugehört und Bock haben, eine Synthese aus beidem zu leben. Die heutige Folge stammt aus meiner Live-Podcast-Show, die im Februar stattgefunden hat. Dort habe ich Live-Coaching-Gespräche geführt mit freiwilligen Teilnehmern, die zugestimmt haben, dass wir das veröffentlichen können, und habe während des Coaching-Gesprächs eine Metaebene eingesprochen. Das heißt, immer wieder kurz gestoppt und gesagt, aus dem und dem kann man jetzt das und das ableiten. Das, was sie jetzt gezeigt hat, ist ein Ausdruck da und dafür. Meine Gedanken dazu sind dieses und jenes und diese Frage stelle ich jetzt aus dem und dem Grund. Das heißt, ich gebe dir nicht nur das Coaching-Gespräch, was alleine schon für dich wahrscheinlich mega transformativ ist, weil du dich selbst vielleicht in dem einen oder anderen erkennen kannst und für dich selbst erforschen kannst, sondern ich gebe dir auch noch die Insights zu dem, was bei mir in so einem Coaching-Gespräch im Kopf vorgeht, um dir zu ermöglichen, die Methode besser kennenzulernen, mehr zu verstehen bei dir, aber auch, falls du dich für die Coaching-Ausbildung interessierst oder für die Methode an sich interessierst oder für Alive interessierst, wo wir tatsächlich, das ist unser Signature-Kurs, der die Voraussetzung für die Coaching-Ausbildung ist, der Anfang des Jahres im Februar stattfindet, wo wir tatsächlich viel live coachen. Das heißt, wenn du dabei bist und Bock hast, das ist der Kurs, in dem es darum geht, tiefe Identitätsarbeit zu machen, deine Identität zu beginnen, aufzulösen, rauszuwachsen aus den Kindheitskonditionierungen und zu erkennen, in welchen ganzen Lebensbereichen sich diese Konditionierung reinspielt oder wie die sich da zeigt. Und das machen wir unter anderem, indem wir viel coachen. Also ich und auch meine Headcoaches dich coachen, live coachen für diejenigen, die sich zu Wort melden, um sich selbst und das Menschsein, die Dynamik in unserem menschlichen Verstand besser zu erkennen. Deswegen sind diese Gespräche heute aus mehrererlei Gründe und diese Gespräche, die ich da geführt habe, so wertvoll. Und ich hoffe sehr, dass du ganz, 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 ganz viel für dich mitnehmen kannst. Let's go! Hallo, welcome, welcome, liebe Maria, wie schön, dich kennenzulernen.
Hallo.
Ich hoffe, es geht dir wunderbar. Bist du aufgeregt?
Nein, gar nicht.
Nein, gar nicht.
Gar nicht, gar nicht. Bei mir ist ja schon tief in der Nacht, bei mir ist ja schon 21:30.
Oh, wo bist du?
Ich sitze in Australien.
Oh, krass.
Genau, deswegen ist es bei mir so dunkel.
Ja? Genau. Dann hoffe ich, dass du wach bleiben kannst. Lebst du da oder bist du auf Reisen?
Nee, ich lebe da. Ich heirate am Sonntag meinen Fastmann.
Oh, wie schön!
Genau, er ist aus Australien und wir erwarten gerade unser erstes Baby. Das kommt dann Ende Juni und ja, ganz, ganz viele Veränderungen, die aktuell anstehen.
Wahnsinn. Wo lebst du in Australien?
In der Hauptstadt, in Canberra.
In Canberra, voll schön. Ich war ja auch ein Jahr in Australien, in Brisbane.
Ah, da war ich noch nicht.
In jungen Jahren. Ich bin dort 18 geworden.
Okay, das ist
vorgestern.
Ich wollte gerade sagen, gar nicht so lang her.
Wunderbar. Dann lass uns doch am besten direkt reinstarten. Was bringst du mit für eine Grenze, für eine Herausforderung, für eine Frage, für ein Thema? Let me know.
Genau, also ich habe zahlreiche Themen, definitiv, aber ein sehr, 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 sehr großes Thema, was mich schon sehr lange beschäftigt und mitnimmt, ist definitiv die Beziehung zu meiner Mutter und jetzt leider auch zu meinem Bruder. Das hat sich in den letzten Jahren sehr zugespitzt. Mein Bruder und ich, wir kommunizieren seit Silvester gar nicht mehr miteinander. Er hat mir mehr oder weniger mitgeteilt, dass er mir ein schönes Leben wünscht und sich das soweit für ihn erledigt hat. Mit meiner Mutter ist es anders. Ich glaube, mit meiner Mutter würde man nach außen hin immer denken, dass alles gut ist, weil ich böse Miene zum guten Spiel mache. Also ich lasse ganz, ganz viel über mich ergehen und erdulde ganz, ganz viel und schaffe es aber auch nicht, ihr gezielt das zu sagen, was ich denke und was ich fühle. Also ich gehe da immer den Weg des geringsten Widerstandes. Ich bin ohne meine Mutter groß geworden. Ich bin ein typisches Scheidungskind, bin bei meinem Papa groß geworden. Mit 10 Jahren ist meine Mutter weggegangen. Nicht einfach so in die nächste Stadt, sondern 700 Kilometer weg, auf die andere Seite von Deutschland. Und
sag mal, wie alt warst du?
10. Mhm. Und ich bin bei meinem Papa geblieben, weil mein Bruder bei meinem Papa geblieben ist. Also ich hatte immer so, mein Bruder ist 4 Jahre älter als ich. Das heißt, als 10-jähriges Mädel konnte ich nicht die Entscheidung fallen, ob ich bei meinem Papa bleiben möchte oder bei meiner Mutter. Ich habe das wirklich davon abhängig gemacht, wo ist mein Bruder? Das war immer so mein Halt. Und habe letztendlich alles danach ausgerichtet und gewählt. Und wir hatten auch immer ein super gutes Verhältnis tatsächlich. Und ich habe in den letzten Jahren schon ganz, ganz viel Arbeit gemacht im Bereich persönliche Weiterentwicklung und bin so auf die Schliche gekommen, für mich selber, so als Erklärung, dass dieses innere verletzte Kind, was ich in mir habe, dass ich deswegen es nicht schaffe, mit meiner Mutter in den Konflikt zu gehen, weil mein inneres Kind immer noch glaubt, dass ich was falsch gemacht habe. Ich habe irgendwas angestellt, was meine Mutter dazu gebracht hat, dass sie mich allein lässt und dass sie geht. Und habe mein Leben lang, und das tue ich heute noch, ich werde dieses Jahr 37 und ich bin heute noch damit beschäftigt, dass ich ihr alles recht mache, dieses typische People-Pleasing, um diese Liebe und diese Aufmerksamkeit von meiner Mutter zu bekommen, die ich scheinbar nie erhalten habe. Und insgeheim mache ich aber meinem Bruder den Vorwurf, dass er nichts dafür tut. Also dass ich habe letztendlich den ganzen Ballast meiner Mutter, trage ich auf meinen Schultern und kümmere mich um meine Mutter und beschenke sie mit Geschenken und rufe sie an. Und meine Mutter ist alleinlebend, schon seit über 16, 17 Jahren. Und ich habe immer dieses Gefühl, ich bin verantwortlich. Ich muss dafür sorgen, dass sie glücklich ist, weil sie ist ja immer alleine und quasi die arme Frau. Und auch im Kindesalter oder im Jugendalter, ich bin jedes Jahr mit ihr im Urlaub gefahren, was mein Bruder niemals gemacht hat beispielsweise, weil sie hat ja niemanden. Mhm. Und ich glaube, ein Teil von mir, auch wenn ich weiß, dass das nicht richtig ist, aber ein Teil von mir macht mein Bruder diesen Vorwurf, dieses, ja, ich mache das ja alles, aber was machst du eigentlich für unsere Mutter?
Ja.
Und ja, jetzt natürlich auch im Rahmen von der Schwangerschaft und im Rahmen von unserer Hochzeit, wo ich mir einfach gewünscht hätte, dass da ein bisschen Freude kommt, dass da einfach ein bisschen auch von meinem Bruder Interesse da ist. Und da kommt leider gar nichts. Ganz im Gegenteil, sie haben sich da entgegengeschieden. Wir haben für unsere Hochzeit einen Livestream geschalten, damit es auch allen Menschen overseas möglich ist, an der Hochzeit teilzunehmen. Und mein Bruder und seine Familie hat sich dagegen entschieden, dass sie selbst an dem Livestream teilnehmen. Und das allein ist gar nicht schlimm, weil jeder hat die Möglichkeit zu sagen, will ich das oder will ich das nicht? Aber noch nicht mal zu antworten auf die Einladung und dann auch auf die Nachfrage und zu sagen, nein, wir wollen nicht oder wir machen das nicht, sondern das Ganze zu ignorieren, das trifft mich, das verletzt mich sehr. Und wenn ich dann in die Unterhaltung mit meiner Mutter gehe, nimmt sie meinen Bruder aber in Schutz. Beziehungsweise findet dann immer wieder Ausreden, ja, aber der ist doch immer so, der meint das doch gar nicht so. Der schreibt doch anderen Leuten auch nicht. Also es bist doch gar nicht du, sondern es ist ja eher generell. Und
ja.
Ich glaube, das ärgert mich, dass sie mir hingegen ja schon dieses Gefühl vermittelt, ja, mach doch mal einen Schritt auf deinen Bruder zu und schick ihm doch trotzdem den Link zu dem Livestream, obwohl er sich quasi nicht gemeldet hat, aber schick ihm doch trotzdem den Livestream.
Okay, also deine Mutter ist am Start, ja? Die ist nicht.
Meine Mutter ist hier. Meine Mutter ist aktuell da.
Ja.
Ja, meine Mutter ist alleine da. Die sind daheim. Mein Vater geht auch den Weg des geringsten Widerstands, indem er es nicht anspricht bei meinem Bruder, weil dann geht er ja der Diskussion aus
dem Weg. Was ist denn das Problem? Also immer einmal, ich muss ja einmal. Also, Was ist die Absicht, mit der du hier bist? Willst du sozusagen Frieden mit deinem Bruder? Oder was ist die Absicht?
Ich würde mir wahnsinnig wünschen, ein harmonisches Verhältnis mit meinem Bruder aufzubauen. Mhm. Und dass ich mit meinem Bruder einfach in einem Team wieder bin. So wie wir es im Jugendalter waren, als wir zusammengehalten haben.
Okay, und mit deiner Mutter?
Von meiner Mutter würde ich mir wünschen, dass sie loslässt. Dass sie mich mein Leben leben lässt und mir nicht immer den schwarzen Peter zuschiebt, wenn sie sich unfair behandelt fühlt oder wenn sie meint, dass ich sie nicht glücklich mache.
Okay, sag mal einmal, was ist das Problem mit deinem Bruder? Also ist irgendwas passiert, so dass ihr jetzt oder dass er jetzt entschieden hat seit Silvester oder dass du entschieden hast, wie auch immer, ihr nicht mehr miteinander sprecht? Was ist passiert? Was ist das Problem?
Ich glaube, dass das in der Kombination aus ganz, ganz vielen Themen in der Vergangenheit ist. Dass ich habe mich beispielsweise immer um die Geburtstagsgeschenke oder Weihnachtsgeschenke gekümmert. Und
für wen?
Von unseren Eltern beispielsweise, von meiner Mutter oder von meinem Vater. Und er musste nie was tun. Mhm. Und ich bin dann monatelang meinem Geld hinterhergerannt beispielsweise, was mich extrem geärgert hat. Und irgendwann war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe da keinen Bock mehr drauf.
Ja, bleib also mal ganz kurz, ich unterbreche dich mal kurz, weil es gibt bestimmt viele Beispiele, wo wir auch noch reingehen können, aber wir brauchen ein bisschen mehr, ich brauche sozusagen konkreter, was ist jetzt das Problem? Weil ihr habt ja offensichtlich lange miteinander gesprochen und seit Silvester nicht mehr. Was war der Auslöser?
Mein Bruder meldet sich grundsätzlich nicht. Da kommt einfach nichts. Egal, er reagiert nicht auf Nachrichten, es kommen auch keine Anrufe.
Okay, und was hat sich verändert seit Silvester? Weil es sonst, vorher war ja, obwohl er sich nie gemeldet hat, war ja trotzdem Kommunikation. Was hat sich verändert seitdem, sodass jetzt keine da ist?
Genau, also der Auslöser für den Silvesterstreit war die Bekanntgabe.
Also es gab einen Streit.
Es gab nicht wirklich einen Streit, sondern es gab die Bekanntgabe unseres Babys, war ein Weihnachtsgeschenk. Wir haben Puzzles erstellen lassen und haben das quasi an unsere Familien geschickt, wo wir den Schwangerschaftstest und die Notiz, dass wir ein Kind bekommen. Und ich hatte meinen Neffen gebeten, den Sohn meines Bruders, dass er bitte ein Video für mich aufnimmt, wenn sie das Geschenk auspacken, weil ich gern die ehrliche Reaktion sehen wollte. Und meine Mutter war bei meinem Bruder zu Weihnachten. Das heißt, ich hatte alle in einem Raum und mein Neffe hat das gefilmt. Und ich war bitterlich enttäuscht. Ich war so sehr enttäuscht, dass ich wirklich den ganzen Tag geweint habe. Weil die Reaktion meiner Mutter war, ach du Scheiße, 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 Maria ist schwanger. Und die Reaktion meines Bruders war, ja, ist doch super, dann kann sie gleich in Australien bleiben und muss nicht mehr zurückkommen. Und mich haben diese Äußerungen so getroffen und so sehr verletzt, dass es kam auch kein Anruf, kein herzlichen Glückwunsch, kein Hey, wie weit bist du denn in der Schwangerschaft? Wie geht's dir denn eigentlich? Also all das, was man sich irgendwie als Tochter oder als Schwester wünscht, gerade wenn es die erste Schwangerschaft ist, einfach diese Liebe, diese Aufmerksamkeit, dieses Gefühl, das man mit einem teilt. Und ich habe zu Silvester, als sie angerufen haben, nachts um 0 Uhr, da war es bei uns ja dann schon wieder früh morgens um 10.
Warte ganz kurz, also du hast, Silvester gab es diese Nummer und dann gab es aber keinen Kontakt oder habt ihr dann, gab es diese...
Weihnachten, genau, und dann hat sich keiner gemeldet. Es
du hat hast dich auch nicht gemeldet.
Ich habe mich auch nicht gemeldet. Mein Neffe hat mir einfach das Video geschickt, ich habe das Video angeschaut und dafür war für mich durch.
Okay.
Und dann gab es den Anruf zu Neujahr, direkt Mitternacht, also bei uns schon früh morgens um 10, weil wir ja 10 Stunden voraus sind. Und mein Bruder hatte sicherlich auch das ein oder andere getrunken.
Von deinem Bruder, der hatte ich angerufen.
Meine Mutter hat angerufen, die war immer noch dort.
Deine Mutter hat angerufen.
Mhm. Meine Mutter hat Videoanruf gemacht nachts und mein Bruder war aber im Hintergrund. Und meine Mutter sprach das Video an. Also scheinbar hat mein Neffe dann gesagt, dass er ein Video gemacht hat und mir das geschickt hat. Und scheinbar haben sie auch das Video angeschaut. Meine Mutter sprach auf jeden Fall das Video an und meinte, Maria, das war ja alles gar nicht so, wie das auf dem Video rüberkommt. Und daraufhin habe ich gesagt, Mama, ich kann dir nur sagen, ich war so dermaßen getroffen und verletzt. Ich war so traurig, dass ich den ganzen Tag geweint habe. Und habe gesagt, diese Äußerung meines Bruders oder eben auch die Äußerung meiner Mutter, dass das so viel einfach aussagt, dass da keine Liebe da ist oder keine Freude für das Glück für uns beide und auch absolut kein Interesse kommt. Und habe dann angesprochen, ich habe zu meiner Mutter gesagt, mein Bruder hat mir bis heute noch nicht gratuliert, dass wir uns verlobt haben, geschweige denn eine Gratulationsnachricht, dass wir jetzt ein Baby erwarten. Das, was man eigentlich denkt, dass man sagt, hey, das ist ja total schön und so tolle Nachrichten. Und mein Bruder hat das im Hintergrund gehört und mit einem Mal kommt mein Bruder dazu gebraust und meine Mutter hält ihm nur noch das Handy hin. Und 10 Minuten lang hat er mir eine Standpauke gehalten und hat mich niedergemacht. was ich für eine Drama Queen wäre und dass sich alles in meinem Leben nur um mich dreht und dass ich immer Erwartungen habe, wie die Menschen zu sein haben und dass ich selber von mir ja auch nichts hören lasse, sondern wenn ich mal Bilder schicke, dann immer nur in unseren Familien-WhatsApp-Chat-Group. Und er hat da keine Lust mehr drauf und wird sich da, wie gesagt, auch nicht mehr dazu äußern. Seine Äußerung war, er wünscht mir ein schönes Leben, für ihn ist das Thema durch, scheinbar kommen wir nicht mehr zueinander, Punkt.
Okay.
Und das war dann der O-Ton und damit hatte sich das tatsächlich auch. Und die Hochzeitseinladung haben wir aber erst später rausgeschickt, weil wir uns tatsächlich erst jetzt vor kurzem spontan wegen der Schwangerschaft dazu entschieden haben, spontan zu heiraten.
Okay, aber das bedeutet, dass du, also was war dann deine Reaktion? Also was hast du dann gemacht? Du hast dann aufgelegt?
Nee, mein Bruder ist dann raus, meine Mutter kam wieder dazu, meine Mutter hat das Handy wieder auf sich gedreht. Ich habe kurz mit meiner Mutter noch fertig telefoniert. Ich bin ehrlich, ich wusste in dem Moment nicht, ob ich es gut oder schlecht finde, dass meine Mutter nicht gar nichts gesagt hat, sondern stillschweigend daneben saß und einfach das Handy gehalten hat. Auf der einen Seite denke ich, okay, mein Bruder ist 40, ich aktuell 36.
Okay, lass mal ganz kurz dabei bleiben sozusagen. Was ist dann passiert? Hast du dich mit deiner Mutter gestritten? Habt ihr irgendwas noch gesagt? Was ist dann passiert?
Nee, mit meiner Mutter habe ich mich nicht gestritten. Meine Mutter hat lediglich gesagt, wie traurig sie das findet, dass wir Kinder miteinander streiten.
Ja.
Dann sind mir Tränen gekommen und die typische Aussage meiner Mutter war, hör auf zu weinen. Du musst nicht weinen.
Okay, und dann?
Und dann habe ich gesagt, Mama, es ist besser, wenn wir jetzt aufhören zu telefonieren, weil ich meine Tränen nicht mehr halten konnte. Mhm. Und dann haben wir aufgehört zu telefonieren und ich bin wieder da gesessen in Tränen und habe geweint.
Genau. Okay, also wollen wir erstmal vielleicht starten mit der Geschichte mit deinem Bruder oder sollen wir, lass mich mal ganz kurz überlegen. Also, ich mach mal kurz eine Metaebene für alle. Ich habe jetzt nicht gelesen, was ihr alles gerade in den Chat gepostet habt, aber ich mach mal eben eine Metaebene. Und das ist vielleicht unangenehm für dich zu hören, Maria.
Ich habe alles vorbereitet.
Be prepared.
Okay.
Von dem, was ich sozusagen alles mitnehme zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht teile ich nicht alles, aber einiges. Also wo du feststeckst aktuell, und das ist was ich als Coach jetzt sozusagen so ein bisschen sondieren muss, was wäre der direkteste Weg zumindest zu einem großen Shift, der dir ermöglicht, einen Schritt rauszugehen aus dem Paket, wo du gerade drin steckst, weil du hast sozusagen eine Beziehung zu deinem Bruder, die ist komplex, du hast eine Beziehung zu deiner Mutter, die ist komplex, ihr habt sozusagen eine Dreiecksbeziehung und wir haben, ich sag mal, eine Stunde, um darüber zu sprechen, wo wir sicherlich nicht, wenn wir jetzt eine Prozessbegleitung hätten, könnten wir das super easy peasy alles aufdröseln oder easy peasy, zumindest könnten wir das alles, alle Ebenen sozusagen untersuchen, das werden wir sicherlich mal gucken. Aber werden wir nicht in der Tiefe, in der Breite alles in einem Paket auf, weil das unterschiedliche Verstrickungen sind, die da wirken. Etwas, was von Anfang an jetzt aber präsent ist und auch das ist komplett normal, weil jeder von uns so denkt, weil der Verstand so funktioniert, ist, du findest die alle da draußen wahnsinnig gemein und du hast recht. Sozusagen. Also deine Sichtweise, und das ist das, wie der Verstand funktioniert, you can't see what you can't see, die Art und Weise, wie du die Geschichte erzählst, auch in der Absicht, was auch normal ist, dass wir, ich sag's mal ein bisschen komisch, auf deiner Seite sind, weil der Bruder ist so gemein, weil der macht das, ist so fies, und dann deine Mutter, die hat nicht mal das, und dann die gegeneinander, und dann saß ich da und hab geweint, und das ist alles so furchtbar. Also die Art und Weise, wie du die Geschichte präsentierst, dient dazu, uns mit reinzuholen auf deine Seite gegen die.
Mhm.
Total normal. Da bin ich natürlich raus, weil ich spreche ja zu der Maria hinter der Konditionierung. Und solange wir sozusagen in der Konditionierung gefangen sind, immer, egal, gucken wir aus, ich bin arm dran, die anderen sind schuld. Immer, ich auch. So wie ich vorhin mich von Matthias weggeduckt habe mit den Haaren, dachte ich auch so, du bist schuld, dass ich das jetzt machen muss. Immer, also es ist ganz komplett normal. Und die Art und Weise, wie du das präsentiert hast, ist auch, ich sag mal, moralisch geprägt. Auch das ist normal, dass es sowas gibt. Es gibt ein richtig und ein falsch. So ist man mit Menschen und so ist man nicht mit Menschen. So müsste man, so würde man reagieren, wenn man so eine Nachricht kriegt. Und so reagiert man natürlich nicht, wenn man so eine Nachricht kriegt. So ist man mit einem Bruder, mit einer Schwester, so ist man nicht. So ist eine Mutter mit einer Tochter, so ist eine Mutter mit einer Tochter nicht. So wünscht man sich das ja als Tochter von der Mutter und so wünscht man sich das nicht. Also als gäbe es ein an sich richtig und an sich falsch. Und wichtig ist, in der Philosophie, in der Perspektive zu verstehen, das gibt's nie. Auch wenn ich und wahrscheinlich die allermeisten natürlich nachvollziehen können, dass wir als Tochter oder Sohn uns vor der Mutter wünschen, gesehen, geliebt, verstanden zu werden, ist es nicht an sich richtig oder an sich falsch, eine Erfahrung zu machen. Und dein Erleben der Erfahrung ist nicht die Wahrheit bezogen auf die Erfahrung. Also das heißt, du hast ein Video gesehen von dem, wie deine Mutter und dein Bruder die Nachricht bekommen haben, dass du schwanger bist und hattest eine Erwartung, wie sie reagieren würden oder müssten oder sollten oder wie du es dir gewünscht hättest. Und sie haben auf eine andere Art und Weise reagiert. Und aus dieser Art und Weise, wie sie reagiert haben, hast du dir eine Geschichte erzählt. Du hast geschlussfolgert, was die Reaktion bedeutet. Und diese Bedeutung, die du dir ausgedacht hast, hat dir nicht gefallen. Und dann hast du dir schlechte Gefühle gemacht und den ganzen Tag geweint. Um das mal runterzubrechen.
Ich habe mich unfassbar ungeliebt gefühlt.
Genau, nur du hast dich ungeliebt gefühlt, weil du dir eine Geschichte erzählt hast zu dem, was du gesehen hast, die, Achtung, nicht der Wahrheit entspricht. Das ist die Geschichte, die dein Verstand dir aufgetischt hat, bezogen auf das, was du gesehen hast. Und daraus hast du dir ein Gefühl gemacht von, ich fühle mich ungeliebt. Und dann hast du deswegen den ganzen Tag geweint. Dich im Recht glaubend. Und ich bin sicher, dass die meisten, die hier sitzen, wahrscheinlich auch denken, oh Gott, was für eine furchtbare Reaktion von denen. Weil es leicht ist, dir die Geschichte abzukaufen, so wie du die Geschichte erzählst. Und weil die meisten von uns gefangen sind in ähnlichen Geschichten, denken wir so, ja, stimmt, meine Mutter liebt mich auch nicht. Die hat auch damals nicht das und das getan oder das und das gesagt, obwohl ich mir das gewünscht hätte. So, die Aufgabe oder die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, ist zu gucken, was ist die Wahrheit, die da drunter liegt unter der Geschichte, die du dir erzählst. Weil du kommst nur raus aus der Verstrickung mit deiner Mutter, aus der Verstrickung mit deinem Bruder und aus diesem Dreieckskonstrukt, wenn du deine eigenen Lügengeschichten erkennst als Lügengeschichten. Weil was dein Bruder sagt, stimmt. Und das, was du sagst, stimmt auch. Und es ist beides gelogen, weil es nicht die Wahrheit ist, sondern eine Perspektive aus zwei Köpfen für die gleiche Erfahrung. Was ist das, was du glaubst, bezogen auf deinen Bruder? Liebt er dich oder liebt er dich nicht?
Der liebt mich.
Ja. Was ist das, was du glaubst, bezogen auf deine Mutter? Liebt sie dich oder
liebt
sie dich
nicht? Sie liebt mich, sonst wäre sie auch jetzt nicht hier.
Ja.
Definitiv liebt sie mich.
Genau. Das heißt, dein Bruder liebt dich. Und liebst du deinen Bruder?
Absolut.
Ja. Liebst du deine Mutter?
Auch das, ja.
Ja. Dann ist das einzige Problem, dass ihr lost in translation seid. Ja, das ist erstmal einfach, wenn man einen Schritt zur Seite dreht. Er liebt dich, du liebst ihn. Sie liebt dich, du liebst sie. Die lieben einander, ihr liebt einander alle. Das einzige Problem ist, dass jeder sich bezogen auf die gleichen Erfahrungen oder die gleichen Nicht-Erfahrungen, die gleichen Ereignisse, unterschiedliche Geschichten erzählt, die passen nicht zueinander. Und dann machen wir uns zu den Geschichten, die nicht zueinander passen, die jeweiligen Gefühle und die Kommunikation läuft nicht mehr. Also es ist eigentlich, wenn man es abstrahiert, viel weniger dramatisch, als, ich sag mal, du es darstellst, er es wahrscheinlich darstellen würde, deine Mutter es wahrscheinlich darstellen würde und als es sich für euch drei anfühlt. Weil das Einzige, was passiert und die Absicht mit dieser Art der Perspektive, wo wir jetzt gleich weiter reingehen, ist, das Lost-in-Translation-Problem zu lösen. Das Problem ist, dass jeder von euch glaubt, ich habe recht. Meine Interpretation der Situation ist die richtige. Also jeder behauptet von sich, ich habe die Deutungshoheit über die Realität und du müsstest meiner Deutung zustimmen. Und wenn du das tust, dann kannst du dich entschuldigen und dann sind wir wieder fein. weil dein Bruder hat ja gesagt, das stimmt alles gar nicht. Du siehst, du glaubst, du hättest, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut am Telefon, aber ne, du glaubst, du wüsstest alles besser und stimmt's, und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und du denkst, er macht aber dies und er will meinen, er kümmert sich nicht, und ich muss mein Geld hinterherlaufen, und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Das ist das Problem. Also, lass mich mal kurz überlegen, wo wir am schlauesten anfangen. Mein Bauchgefühl, obwohl das nicht logisch ist, aber mein Bauchgefühl sagt, wir fangen bei deinem Bruder an. Machen wir das. Was ist dein Kernvorwurf an deinen Bruder? Nicht nur jetzt, weil das ist wahrscheinlich der gleiche, den du auch hattest, weil du hinter deinem Geld herrennen musstest, den du auch hattest. Was ist der Kernvorwurf an deinen Bruder? Immer und immer wieder.
Ich glaube, dass unsere Beziehung einseitig ist. Dass alles nur von mir kommt und von ihm und seiner Familie.
Was genau kommt von dir?
Der Wunsch nach Nähe und Kontakt oder das Bedürfnis, dass ich diejenige bin, die eher nachfragt, wie geht's denn dir und wie geht's denn deiner Familie? Was machen die Kinder? Und Okay. Er nicht einmal bei mir nachhakt, wie geht's dir eigentlich? Was treibst du eigentlich? Auch kein Interesse daran zeigt, meinen Mann kennenzulernen. Oder eben jetzt, aber das war die letzten Jahre schon immer so. Also generell.
Okay, das heißt, ich stopp dich mal kurz. Das heißt, dein Vorwurf ist, er investiert weniger in die Beziehung als du.
Gut also übersetzt.
Dir ist die Beziehung wichtiger als, oder ihm ist die Beziehung nicht so wichtig wie dir.
Sagt okay. Er aber auch selber. Also es, ja, ich war letztes Jahr im Sommer zu Hause und ich war bei seinem 40. Geburtstag. Und ja. Seine Nachbarin hat tatsächlich gefragt, wir waren am Tisch gesessen und seine Nachbarin hat gefragt, wie ist es denn eigentlich mit der Beziehung von euch beiden? Und mein Bruder saß neben mir und sagte, ich glaube, meine Schwester würde sich mehr Kontakt wünschen, aber ich bin nicht, also mir ist das nicht wichtig, hat er gesagt.
Ja.
Aber das heißt nicht, dass ich sie nicht liebe, aber mir ist das nicht wichtig mit dem Kontakt.
Okay, genau. Deswegen, ich habe nämlich jetzt eine ketzerische Frage, die da sozusagen auch schon mit drin enthalten ist. Was wäre, wenn das der Realität entspricht? Dir ist der Kontakt zu ihm wichtiger als ihm zu dir. Was dann? Darf das so sein, ja oder nein? Nur ja oder nein darfst du antworten.
Ja, definitiv darf das so sein.
Bist du sicher?
Nein.
Ja! Ich wäre gerne so, dass ich sagen würde, ja, natürlich darf das sein, aber es fühlt sich
anders. Ja, aber nein, weil meine Gefühle sagen mir, nein, das verletzt mich und das finde ich nicht schön.
Warum verletzt sich das?
Weil ich gern ein gerade auch wegen der Distanz und gerade eben, weil er beispielsweise 3 Kinder hat, ich einfach gern ein Teil davon wäre. Und auch jetzt, wenn ich meine eigene kleine Familie gründe, ich es schön finden würde, wenn man so ein... Also ich glaube, das ist mein Harmoniebedürfnis.
Nee. Das hast du bestimmt auch. Aber das vielleicht benutzt du das Wort auch falsch. Harmoniebedürfnis bedeutet, ich will keinen Streit, deswegen tue ich so, als wäre alles okay. Scheinst du ja nicht zu machen, zumindest dein Bruder nicht.
Ich meine, dadurch, dass wir nie groß geworden sind in einem Familiengefüge, würde ich mir das gern für unsere Familien wünschen.
Ja.
Also wir hatten beispielsweise nie Kontakt zu unseren Cousinen oder Tanten oder Onkeln. Ja. Und ich würde gern einen Unterschied machen mit unseren Familien, die wir großziehen.
Für
ich
wen?
Hätte es gern anders.
Für meinen Bruder. Du möchtest für deinen Bruder einen Unterschied machen.
Für meinen Bruder und mich und die Beziehung, die unsere Kinder zueinander
haben. Was ist, wenn er diesen Unterschied nicht will?
Was er ja scheinbar nicht möchte.
Genau, weil du sagst, du willst einen Unterschied machen für ihn und für dich. Hat er eine Wahl? Darf er wählen, finde ich eine gute Idee oder finde ich nicht eine gute Idee?
Darf er.
Bisher. Gemessen an dem Ergebnis, wie du darauf reagierst, wenn er sagt...
Dann natürlich nicht.
Darf er nicht.
Nein, gemessen am Ergebnis darf er nicht wählen, weil es ärgert mich ja immens.
Genau. Also bisher hat er nicht die Wahl, finde ich gut, dass du einen Unterschied machen willst oder finde ich nicht gut, den Unterschied. Wie ist das wohl mit einer Person, ich bin jetzt ein bisschen radikal, wie ist das wohl mit einer Person Zeit zu verbringen, die ganze Zeit besser weiß, besser wissen will, was für mich gut ist? Ist das angenehm oder unangenehm?
Anstrengend.
Anstrengend. Ja. Also die, wenn du ihm so begegnest, ich will für uns einen Unterschied machen. Du müsstest mehr Kontakt zu mir haben wollen. Das wäre auch besser für dich, weil es wäre auch besser für deine Familie und für deine Kinder. Und weil wir hatten das ja nicht. Und das ist irgendwie sinnvoll, dass wir als Familie mehr zusammen sind. Und so bewirkt das, dass er mehr Lust hat auf Kontakt oder weniger Lust hat auf Kontakt?
Weniger. Ich habe ihm das aber so aber noch nie mitgeteilt.
Natürlich nicht, aber das kriegt man mit.
Okay.
Also es spricht durch dich durch. Hm. Jede Interaktion ist energetisch infiltriert von der Haltung, aus der heraus du kommst. Von der Haltung, aus der heraus du sprichst. Jede Nachricht, jedes Telefonat, jedes nicht geführte Telefonat, jede Sache, die du zurückhältst und nicht aussprichst, alles spricht sozusagen durch dich durch. Auch wenn er das vielleicht nicht benennen könnte, kriegt er das mit. Die meisten von uns glauben, wir kommunizieren auf der Ebene der Sprache und Handlungen, aber wir kommunizieren viel mehr auf dem, was da drunter liegt. Weil du könntest sagen, oh, schön, dich zu sehen. Oder du könntest sagen, schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Es spricht immer durch uns durch. Das heißt, selbst wenn du ihm das noch nie gesagt hast, kriegt er mit, dir gefällt nicht, dass er das anders wählt als du. Mhm. Was soll sein Interesse an dir, sein mehr Investition in die Beziehung, was du dir wünschst, dir bringen?
Was es mir bringen soll?
Ja.
Dass ich mich geliebt fühle.
Ja.
Dass ich gesehen werde.
Ja. Mhm. Ja. Das heißt, er soll sich auf eine Art und Weise verhalten, die du bestimmst, damit das, was er tut, dir beweist, dass er dich liebt. Mhm. Liebt er dich oder liebt er dich nicht?
Er liebt mich.
Warum muss das dir beweisen?
Und trotzdem würde ich mir einfach wünschen, dass er
ja, das doch,
mich ich, da
ich, ist. Ja, ich weiß. I know. Aus voller Liebe interessiert mich nicht, aber I know, wenn er es dir beweisen soll. Was ist das, was du automatisch immer mitkommunizierst?
Dass ich es ihm nicht abnehme oder nicht glaube.
Ja.
Und ihm nicht das Vertrauen schenke, dass es genau so ist, wie es ist, dass er mich liebt.
Mhm. Ja. Du musst dies tun, du musst das sagen, du musst so und so oft anrufen, du musst das und dann, das musst du unterlassen, das darfst du auf gar keinen Fall machen. Und erst wenn du das tust, glaube ich dir, dass du mich liebst. Mhm. Jetzt mal davon ausgegangen, in der Fantasie, er würde dem stattgeben und das tun, was du verlangst. Wie würde sich das anfühlen, wenn er das tut, weil du es verlangst? Fühlt es sich dann an, als würde er dich mehr lieben oder nicht?
Wahrscheinlich würde es sich auch nicht ehrlich anfühlen. Weil es nur mir zuliebe tun würde, weil er einfach nur dem folgt, was ich fordere.
Ja. Hat es also irgendeinen Sinn, zu versuchen zu erzwingen, dass er das tut, was du glaubst, was dir beweisen würde, dass er dich liebt? Ja oder nein?
Nein.
Aber kennst du das Verhalten von dir auf der anderen Seite der Medaille? Das Gefühl zu haben, beweisen zu müssen, jemanden zu lieben. Immer wieder über deine Grenzen zu gehen, um zu beweisen. Dinge zurückzuhalten, die vielleicht ungemütlich sind.
Das genau die Medaille habe ich bei meiner Mutter.
Ja, yeah, exakt. Mhm. Der Zwang dessen, was dein Bruder, wenn dein Bruder aufgrund von Zwang, weil er das Gefühl hat, keine andere Wahl zu haben, dir stattgeben würde und das tun würde, was du glaubst, von ihm zu wollen, fördert das die Nähe zwischen euch oder reduziert es die Nähe zwischen euch in der Theorie?
Es reduziert die Nähe zwischen
uns. Genau. Wenn du also die ganze Zeit deiner Mutter so begegnest, fördert das die Nähe oder reduziert es die Nähe?
Reduziert die Nähe.
Ja, das ist das, was ich, mein Intro am Anfang. Wenn wir uns nicht auf Augenhöhe begegnen, begegnen wir einander gar nicht, sondern die Konditionierungen sind ineinander verstrickt. Bisher verhinderst du, dass dein Bruder dir begegnen kann, und du verhinderst, deiner Mutter wahrhaftig zu begegnen, weil du versuchst, das Ganze irgendwie zu kontrollieren. Wann fing dein Vorwurf an deinen Bruder an? Erinnerst du dich daran?
Ich glaube 2016, 2017.
Was
hat sich das zugespitzt. Das war das letzte Mal, dass er mich mit seiner Familie besucht hat.
Seit wann bist du in Australien?
Oh, in Australien bin ich erst seit letztem Jahr.
Ach so, wo hat er dich dann besucht? Ihr wart einfach
bei. Das war, als ich noch in Bayern gelebt habe.
Und er lebt wo?
In Berlin, außerhalb von Berlin.
Und wo seid ihr aufgewachsen?
In Sachsen.
Also in der Nähe von Berlin?
3 Stunden, 3,5 Stunden.
Okay, also, okay.
Hinterste Zipfel von Sachsen.
Meine geografische.
Nein, suche dir den östlichsten Punkt Deutschland, direkt an der Grenze. Und da findest du, wo ich aufgewachsen bin.
Entschuldigung. Also da war ganz kurz zum Verständnis. Du hattest ja erzählt, du warst 10, als deine Mutter weggegangen ist. Du wusstest nicht, bei wem du bleiben wolltest, sondern hast gesagt, ich bleibe bei meinem Bruder. Mhm. Das war in Sachsen. Ist das richtig? Wo ist deine Mutter hingegangen?
Stuttgart.
Und wann ist dein Bruder ausgezogen nach Berlin und wann bist du weggegangen?
Oh, ich glaube, mein Bruder ist mit 18, da war ich quasi 14 und ich bin auch mit 18 nach Amerika gegangen.
Und er ist mit 18 wohin gegangen? Nach Berlin?
Nach Hamburg.
Ah, gute Wahl.
Hamburg. Genau. Und okay, dann von Hamburg irgendwann nach Berlin.
Okay, dann bist du nach Bayern gezogen und er war in.
Richtig. Okay. Ich war erst in Amerika und bin dann nach Bayern zum Studieren.
Und deine Mutter ist wo?
Stuttgart.
Immer noch. Also immer noch, die ist dann da geblieben.
Okay. Ja.
Okay, nur um einmal ganz kurz die Logistik zu verstehen. Genau. Also, was war 2016? Warte mal, da wart ihr dann, kann ich nicht rechnen, jünger als jetzt?
Definitiv, 8 Jahre her. Also ich war quasi 29 und er war 33.
30. Okay.
Er hatte damals nur 2 Kinder, jetzt hat er 3 Kinder.
Was ist passiert? Genau.
Sie waren uns, ich war damals noch in der Partnerschaft mit meinem ehemaligen Partner.
Ich meine, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Hat es sich da zugespitzt oder war das das erste Mal, dass du ihm den Vorwurf gemacht hast? Er kümmert sich weniger als du.
Das war ich glaube, den Vorwurf insgeheim hatte ich bestimmt schon vorher.
Okay, erinnerst du dich an eine Situation, die früher war, wo du diesen Vorwurf hattest?
Hat fast zum Überlaufen gebracht.
Aber erinnerst du dich an das Früheste, was du jetzt spontan, woran du dich erinnerst, wo du diesen Vorwurf hast? Er kümmert sich weniger als du. Du hast ja vorhin diese Geschichte mit den Geschenken erzählt.
Das Früheste ist definitiv in unserer Kindheit.
Ja.
Wir mussten uns immer aufteilen, Weihnachten, Silvester. Wo verbringen wir welches Fest? Mit Mama oder Papa?
Ja.
Und ich bin Weihnachten immer zu meiner Mutter und anfangs ist mein Bruder auch immer noch mitgekommen. Und irgendwann war ja aber die Zeit und gerade um die Weihnachtszeit fanden immer die coolsten Partys statt, weil alle Leute sind ja heimgekommen. Und er hat dann irgendwann die Entscheidung für sich gefällt, er hat keinen Bock zu meiner Mutter zu fahren.
Mhm.
Und ich war aber die trotzdem zu meiner Mutter gefahren ist, weil sonst hätte ich ja meiner Mutti wehgetan.
Wie kommst du da drauf?
Weil ich kann ja quasi nicht, ja, ich kann ja nicht auch sagen, so wie mein Bruder, ich komme jetzt nicht, weil dann kommt ja keiner von uns und dann sitzt sie ja alleine da und das geht ja nicht. Dann ist ja das innere Kind, was denkt, ich bin so böse gewesen und habe irgendwas falsch gemacht und deswegen ist quasi meine Mama weggegangen und mein Bruder hat sich quasi immer dieses Recht rausgenommen. Ich fahre nicht mit im Urlaub, weil ich habe da keinen Bock drauf. Und dann habe ich immer das Gefühl, dass die Last auf mir hängt, dass ich jetzt nicht auch sagen kann, ich kann das nicht machen. Weil dann
das
ist
heißt,
sie ja
du wärst
traurig.
Gerne auch in Berlin geblieben, Sachsen.
Absolut. Ich wäre auch gern auf die coolen Partys gegangen, wo jeder andere zum Feiern hingeht.
Und was hat dich glauben lassen, das nicht machen zu können?
Dass ich einfach nicht in der Lage war, meine Mutter zu verletzen.
Wie kommst du darauf, dass es sie verletzt hätte?
Weil sie das verbal zum einen äußert.
Was sagt sie?
Entweder, dass sie sehr verletzt und traurig ist.
Kennst du das? Anderen Leuten zu sagen, ich bin so verletzt
Absolut.
Und so traurig,
ja.
Dann
mach
tun, was du willst.
Definitiv. Es muss ja auch irgendwo herkommen.
Das, liebe Leute, und das meine ich auch nicht böse, ist emotionale Erpressung at its best. Emotionale Quetsche.
Hatten wir erst vor 3 Tagen tatsächlich, weil ich meiner Mutter nicht gestattet habe, mein Kleid mit anzuschauen.
Ja.
Und damit kam sie alles nicht zurecht.
Ja. Okay, gehen wir nochmal zurück zu Weihnachten.
Ja.
Wo entsteht das Gefühl von Verletzung? Wie entsteht das? In der Theorie. Wie entsteht ein Gefühl von Verletzung? Wodurch entsteht das?
Indem ich mir wieder selbst eine Geschichte erzähle.
Okay. Das heißt, wenn du dich verletzt fühlst, kommt das woher?
Aus mir selbst heraus. Meine Gefühle, meine Gedanken, die ich damit verknüpfe.
Okay, wenn deine Mutter sich verletzt fühlt, wo kommt das dann her?
Die Geschichte und die Gedanken, die sie damit verbindet. Durch ein Ereignis oder eine Erwartung, die sie hat. Das heißt, wenn sie die Erwartung hat, dass die Kinder kommen und diese Erwartung wird nicht erfüllt, dann ist sie verletzt.
Okay. Und wenn du, ist das, wenn ich jetzt glaube, ich bin, nee, das machen wir nicht. Andere Frage. Wenn jemand zu mir sagt, wenn du das und das tust, verletzt mich das. Würdest du sagen, es ist ermächtigender für diese Person, wenn du mir stattgibst? Oder wenn du sagst, mache ich nicht? Nur rein für die Person.
Für die Person, die das sagt?
Ja, es ist ermächtigender, wenn ich das tue, was sie will, oder ermächtigender, wenn ich es nicht tue, was sie will?
Ich würde sagen, es ist ermächtigender, wenn ich es tue.
Warum?
Weil sie sich in dem Moment besser fühlt. Weil sie ja die Hoheit oder die Kraft über mich gewinnt.
Okay.
Über meine Entscheidung.
Das heißt, wenn sie die Hoheit und die Kraft über dich gewinnt, ist das funktional für die Stabilität dieser Person, wenn du förderst, dass sie glaubt, die Hoheit und die Kraft kommt von jemand anderem?
Grundsätzlich sage ich nein.
Ja, auch wenn es sich für dich anders anfühlt.
Aber es fühlt sich anders an. Korrekt.
Ja, genau. Wie fühlst du dich, wenn...
Manipuliert.
Ja. Und, warte mal, wie fühlst du dich, wenn die andere Person sich aufgrund dessen, was du tust, gut fühlt?
Schlecht. Ausgenutzt.
Ausgenutzt. Und wie fühlt sich das an, die Fähigkeit zu besitzen, entscheiden zu können, ob die andere Person sich gut fühlt oder nicht? Ist das machtvoll oder wenig machtvoll?
Machtvoll.
Okay. Es ist machtvoll. Wer hat also in diesem Szenario die Macht? Die Person, die augenscheinlich manipuliert? Oder die Person, die augenscheinlich manipuliert wird, wenn man das so formulieren würde.
Definitiv die Person, die manipuliert wird.
Ja.
Und ich bin gerade jetzt erst dabei, zu lernen und anzufangen, Grenzen zu setzen.
Ja, und Grenzen setzen tust du aus der Haltung heraus, dich wehren zu müssen gegen die Manipulation. Mhm. Wir brauchen die andere Seite der Medaille. Du fühlst dich aus der Opferperspektive manipuliert und dagegen versuchst du dich zu wehren. Und deswegen willst du lernen, Grenzen zu setzen, damit du dich nicht mehr manipulieren lässt. Macht alles total viel Sinn, kommt aber aus der Opferperspektive. Ist die Wahrheit oder ist eine Wahrheit bezogen auf die Realität? Wir brauchen die andere Seite der Medaille, weil sonst ist die Geschichte nicht vollständig. Nochmal, ich habe die Frage schon gestellt, ich stelle sie nochmal. Wer besitzt die Macht über die Gefühle? Die Person, die sagt, komm zu Weihnachten, sonst fühle ich mich schlecht? Oder die Person, die sagt, ich habe es in der Hand, ob es dir gut geht oder nicht?
Die Person, die sagt, ich habe es in der Hand.
Ja. Was müsstest du also bereit sein, aus der Hand zu geben, wenn du dich nicht mehr manipulieren lassen wollen würdest?
Dass ich die Kontrolle über die Situation behalten möchte.
Ja, die Kontrolle worüber genau?
Über die Gefühle der anderen.
Ja.
Weil ich nicht verantwortlich bin für die Gefühle der anderen.
Genau. Das bist du sowieso nie, aber das weißt du bisher nicht. Also es ist nicht das, was du lebst. Sondern du willst die Macht behalten über die Gefühle der anderen. Du willst die Macht behalten, dafür zu sorgen, dass deine Mutter sich gut fühlt. Und das ist auch das, was dich so wahnsinnig macht, bezogen auf deinen Bruder. Weil lässt der sich manipulieren, ja oder nein?
Absolut nicht, nein. Und das hat er auch noch nie.
Und das gefällt dir nicht.
Richtig. Und das ist insgeheim mein Vorwurf.
Ja. Mhm. Dass er sich nicht manipulieren lässt. Dass er so ist, wie du ihn gerne hättest. Und er sagt, Ladies, ich bin raus aus der Nummer. Mhm. Das lasse ich nicht mit mir machen. Weder von meiner Mutter, ich fahre da nicht nach Stuttgart. Ich habe hier eine Party zu schmeißen. Dann fühlst du dich halt scheiße. Bitte. Und wenn du dann sagst, wenn dann die kleine Schwester ankommt und sagt, jetzt muss ich da hinfahren. Ich versuch's mal für Mama. Ich übernehme die Macht bei Mama, aber ich versuch's mal für Mama. Jetzt muss ich da hinfahren und das ist für mich total blöd, weil du dich nicht kümmerst. Dann denkt ihr, feel free, dich scheiße zu fühlen, wenn du gerne möchtest. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich schmeiß eine Party hier nämlich. Mhm. Wenn er jetzt dem stattgegeben hätte, wenn er sich von dir manipulieren lassen hätte, du weißt, was ich meine, ich glaube, das war noch kein vollständiger Satz, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Und gesagt hätte, na gut, ich will ja nicht, dass du, liebe Maria, dich schlecht fühlst, deswegen tue ich nicht das, wonach es mich ruft, ich tue das, was du von mir willst. Hätte er damit gefördert, dass du weiter versuchst zu manipulieren und in der Verstrickung zu bleiben? Oder hätte er damit dir gezeigt, es gibt eine andere Möglichkeit?
Nee, er hätte es gefördert.
Er hätte es gefördert. Was ist das, was er getan hat stattdessen?
Mich auf... Ja, genau. Mich auf den unangenehmen Pfad zu bringen, dass ich an mir arbeiten muss.
Ja, er hat nicht gesagt, dass du das musst, aber er hat dir die Verantwortung zurückgegeben. Du hast gesagt, nein, 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 ich will dich gerne manipulieren. Du bist für meine Gefühle verantwortlich. Ich fühle mich so schlecht, wenn ich jetzt zu Mama fahre. Ich muss ja meine Mama kontrollieren wegen der Gefühle. Das finde ich aber blöd, dass du das nicht auch machst. Deswegen versuche ich dich zu manipulieren. Er hat gesagt, gar nicht, muss hier niemand manipulieren. Niemand muss irgendwen, jeder ist für seine Gefühle selbst verantwortlich. Auch wenn er das in dem Bewusstseinsgrad sicherlich nicht gedacht hat. Aber der hat sich davon losgemacht und hat gesagt, ich lasse mich hier nicht emotional erpressen. Okay, jetzt müsst ihr noch ein kleines Stückchen dichter ran an die Situation. War das, dass er gewählt hat, nicht auf die Manipulation, nee, noch einen Schritt zurück, sich manipulieren zu lassen und zu manipulieren. Sorgt das für Nähe oder Distanz?
Distanz.
Distanz. Er hat sich nicht auf die Manipulation eingelassen. Ist das ein Ausdruck für, er will Nähe oder er will Distanz? Genau hingucken.
Nähe.
Warum?
Weil wir ja gerade gesagt haben, dass die Manipulation die Distanz erschafft.
Ja. Yeah.
Weil es ja nicht den wahren Gefühlen entspricht.
Ja. Yeah. Hat er dir, ja, denk mal laut, was kam da gerade?
Ein Teil von mir möchte sagen, dass dieses grundsätzlich denke ich, ja, jeder ist für seine Gefühle selbst verantwortlich.
Außer hier. Außer bei diesem Fall.
Nein, aber in dem Moment spricht auch ein Teil von mir, das sagt, damit zeigt er mir eine gewisse Gleichgültigkeit.
Wie kommst du?
Dass ihn meine Gefühle nicht interessieren.
Ja, das ist das die Wahrheit oder ist das deine Interpretation?
Das ist meine Interpretation. Deswegen sage ich, das ist die Geschichte.
Und jetzt ist es super wichtig. Welche Gefühle genau interessieren ihn nicht?
Die Manipulierten, die letztendlich.
Genau. Die manipulationsemotionale Erpressungsgefühle aus der konditionierten Maria, die interessieren ihn nicht, weil er sich für wen interessiert?
Für die wahre Maria, die dahinter steht.
Ja, die ihm wie begegnet.
Auf Augenhöhe.
Ja.
Und ihn so akzeptiert und respektiert, wie er ist. Und wenn er für sich entscheidet und wählt, dass er das nicht das Bedürfnis danach hat, so viel Kontakt zu haben beispielsweise.
Ja, ich hab mal eine Frage. Hatte er jemals von dem, wann war das ungefähr, welches Jahr?
Du meinst, als wir...
Die Weihnachtsgeschichte?
Grundsätzlich ja ab dem 10. Lebensjahr bis zu dem 18. Lebensjahr. Also
okay.
Die komplette Periode, als wir noch Kinder waren.
Aber ungefähr ab 18 war, als er sich entschieden hatte, Weihnachten nicht mehr zu feiern. Da war er 18.
Schon 19? Vorher, da war er schon 15, 16.
15, 16, ja.
Ja.
Hatte
also ich war vielleicht 11 oder 12, 13 und er war. Okay.
Hatte er seit dem Zeitpunkt jemals, und das erfordert jetzt ein großes Maß an Bewusstheit und Ehrlichkeit, hatte er jemals die Möglichkeit, dir zu begegnen, ohne dass du, ohne dass das mitschwang bei dir, du müsstest anders sein, du müsstest mich mehr lieben, du müsstest dich auch mal mehr um meine Mama kümmern?
Sicherlich nicht, nein. Ich habe mich auch schon ganz oft gefragt, woher rührt das eigentlich bei mir, dass ich für mich denke, er muss das so und so machen, weil es ist ja nicht so, dass sich was verändert hätte in unserer Beziehung. Er hatte ja noch nie dieses, also ich kann ja nicht sagen, ja, aber wir hatten doch früher so viel Kontakt und jetzt haben wir keinen mehr, sondern dieser Kontakt, den ich mir so sehr wünsche, der war ja noch nie da. Der hat ja noch nie so existiert, also auch in unserem jungen Alter nicht.
Was hat dein Bruder in deinem Bewusstsein ausgleichen sollen?
Ich glaube, diese mütterliche Liebe, die nicht da war, einfach dieses Puzzleteil, was gefehlt hat und diese fehlende Aufmerksamkeit, dieses Gesehenwerden.
Die fehlende Aufmerksamkeit. Mhm. Die Bestätigung, die sollte er dir geben. Mhm. Und ist das die Aufgabe von ihm gewesen? Ja oder nein?
Nein.
Wäre es sinnvoll gewesen, wenn er es dennoch getan hätte? Ja oder nein?
Es wäre schön gewesen.
Das beantwortet die Frage nicht. Ist es sinnvoll?
Nein, wäre es nicht. Nein, wäre es nicht.
Nein. Aber lass uns nochmal einen Schritt zurücktreten zu dem, was du gerade eben gesagt hast. Er hat im Grunde vermutlich, seitdem deine Mutter weggegangen ist, nie mehr die Möglichkeit gehabt, seiner Schwester zu begegnen.
Weil ich in dem Moment, wo meine Mutter weggegangen bin, voll auf diese Kontroll- und Manipulationsebene gestiegen bin.
Ja. Mhm. Und der Vorwurf immer war an ihn, du kümmerst dich nicht genug.
Ich stehe mit allem alleine da. Und du.
Ich stehe mit allem alleine da. Ja. Mhm. Und von dem, was wir bisher besprochen haben, standest du mit allem alleine da? Ganz ehrlich, ja oder nein? Kostet es okay, alles gut. Wie fühlt sich das an? Standest du mit einem alleine da? Es kann ein Ja sein, kann auch ein Nein sein.
Also wir sagen Ja.
Ja.
Dass ich grundsätzlich definitiv mich selbst großgezogen habe.
Okay, jetzt kommt die nächste Frage. Wann stehen wir alleine da, wenn wir, na, das ist wahrscheinlich zu komplex nachzuvollziehen. Warte nochmal kurz. Okay, ich versuche das trotzdem. Mal gucken. Wann stehen wir alleine da, wenn was fehlt?
Wenn wir bereit sind, Hilfe anzunehmen und uns verletzlich zu machen.
Wenn Hilfe fehlt, erstmal, rein logisch. Wir stehen alleine da, wenn Hilfe fehlt. Mhm. Wann fehlt Hilfe? Die Frage ist, glaube ich, zu... Warte mal. Hätte es an sich Hilfe gegeben, theoretisch?
Ja.
Von wem?
Ich war ja nicht alleine. Ich meine, da gab es ja trotzdem noch einen Vater, es gab eine Stiefmutter, es gab eine Stiefschwester. Und grundsätzlich gab es ja trotzdem eine Mutter, auch wenn sie nicht unmittelbar da war.
Okay, wann fühlt es sich dennoch so an, als wären wir alleine und es wäre keine Hilfe da, obwohl eigentlich Hilfe da ist? Wie musst du das, was an Hilfe zur Verfügung steht, bewerten? So dass es sich anfühlt, ich stehe alleine da.
Dass ich entweder nicht bereit bin, von diesen Personen Hilfe anzunehmen oder dass sie es nicht wert sind, um Hilfe gefragt zu werden.
Ja, also du musst irgendwie dafür sorgen, dass die Hilfe nicht hilft.
Oder wie ich es immer so schön gemacht habe, dass ich einfach Mauern hochziehe und eine Maske aufsetze, dass man nicht bemerkt, dass ich mir Hilfe wünschen würde.
Ja.
Weil ich alles unter Kontrolle habe und alles meistere.
Und wozu hat das gedient oder wozu hast du versucht, das einzusetzen, bezogen auf deinen Bruder? Warum musstest du das tun? Keine Hilfe annehmen oder sehen oder überhaupt dich zu, also zu zeigen, dass du Hilfe gerne hättest. Warum musstest du das tun? Wozu hat dir das gedient?
Als Schutz, weil ich wusste, dass er sich nicht von mir manipulieren lässt und damit ich nicht verletzt werden kann.
Wie, wozu, ich frage nochmal anders, wozu musstest du Hilfe verweigern? Wie konntest du dich fühlen? Und du hast es eben schon gesagt, du was war der Vorwurf an deinen Bruder?
Dass ich mit allem alleine dastehe.
Genau. Das heißt, du musstest dafür sorgen,
dass ich alleine dastehe.
Dass du alleine dastehst, um ihm wie begegnen zu können. Oder um was in der
Hand zu haben. Damit ich im Recht bin. Damit das, was ich mir erzähle, die richtige Geschichte ist.
Ja. Das war der Hebel, den du einsetzen wolltest, um ihn manipulieren zu können. Und er hat gesagt,
nicht mit mir.
Nö.
Nö.
Dann mach doch dein Drama.
Dann stehst du eben alleine da.
Mhm. Wenn du dich alleine hinstellst und alles verweigerst, dann stellst du dich alleine hin. Das ist your choice. Feel free. Wie hört sich das an, wenn ich das so sage?
Ich finde es spannend, dass über so viele Jahre hinweg, wenn wir jetzt einfach auf die 12-jährige Maria und den 16-jährigen Bruder schauen und jetzt beispielsweise auf die fast 37-jährige Maria und den 41-jährigen Bruder, dass ich heute ja letztendlich immer noch alleine dastehe.
Ja, ist das
so? Oder ist nicht so, weil ich bin ja nicht alleine. Der ist ja da, er ist ja ein Teil in meinem Leben, aber jetzt eben mit dieser ganzen Geschichte und mit der Heirat und all das, dass das ja wieder hochkommt. Dass ich das Gefühl habe, er ist nicht Teil davon oder er wählt bewusst nicht Teil davon sein.
Warum nicht?
Weil ich es mir so sehr wünschen würde oder weil ich diese Erwartungen eigentlich habe, dass er doch da sein müsste. Nicht präsent, also nicht hier direkt vor Ort.
Was soll das beweisen?
Dass er mich liebt und dass er mich sieht und dass er stolz auf seine kleine Schwester ist, auf das, was ich geschafft habe.
Ja.
Genau. Ja.
Und was würdest du sagen, was hat sich dein Bruder von dir gewünscht? Schon immer. Oder was wünscht er sich? Hat er das mal gesagt? Was wünscht er sich von dir?
Gesagt hat er es nicht. Ich weiß tatsächlich nicht.
Mal davon ausgehen, er liebt dich. Das hast du ja schon behauptet.
Definitiv. Und mein Bruder, wenn was morgen irgendwas passiert, wäre mein Bruder auch da. Also wenn irgendwas Schreckliches in meinem Leben passiert, wäre er definitiv da und würde sich um seine kleine Schwester kümmern.
Also was ist der Grund, warum er die Distanz wahrt bisher? Wenn er dich liebt und wann auch immer was passieren würde, für dich da wäre. Was würdest du?
Ich glaube, er wünscht sich einfach dass ich diesen Freiraum akzeptiere oder respektiere, dass ich ihm seinen Raum lasse.
Was ist das, was
und ohne dass er sich rechtfertigen dafür muss.
Was ist das, was du dir von ihm wünschst?
Aufmerksamkeit. Gesehen werden. Stolz und Anerkennung.
Ja. Gesehen werden ist vermutlich der Kern, weil das ist bei den meisten von uns der Kern. Stolz und Anerkennung ist nochmal eine andere Facette, die bestimmt mit da drauf liegt. Die lasse ich jetzt mal kurz außen vor. Die Frage ist, siehst du ihn?
Nein.
Was wünscht er sich wohl von dir?
Dass ich ihm auf Augenhöhe begegne. Dass ich...
Gesehen zu werden.
Ja.
In seinen Wünschen. In seinen Bedürfnissen, in seinem Sein zu wertschätzen, anzuerkennen, wie er sein Leben lebt, wie sehr er wählt zu sein, wie er sein Leben gestaltet, stolz, dass du stolz darauf bist, wie er das macht. Kriegt er das von dir? Ja.
Nein, definitiv nicht.
Und wie ist es wohl für ihn, sich das eigentlich sich die Nähe zu wünschen? Aber dann immer nur gehört zu bekommen oder gesagt zu bekommen, das reicht nicht, warum machst du nicht dies und ich bin immer nur alleine da. Mir geht's so, weil ich alles alleine machen muss. Auch wenn du es nicht in dieser Art und Weise verbalisierst, ist das, was du immer
transportierst.
Mit der Botschaft, du siehst mich überhaupt nicht. Wie ist das wohl für ihn?
Verletzend. Ausgrenzen und schafft natürlich weitere Distanz anstelle von Nähe. Ja.
Wie fühlt sich das an, das so zu sagen?
Ich finde es gut, dass ich einfach jetzt mal hinter die Geschichte geschaut habe. Das hilft ungemein, weil ich ja schon sehr, sehr lange mich eben mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe und mit dieser ganzen inneren Kindarbeit, weil vieles resultiert ja daraus, wie wir ja auch heute wieder gesehen haben. Und dass ich immer irgendwie wusste, dass ich an mir arbeiten muss, weil nur wenn ich anfange, an mir zu arbeiten, wird sich auch irgendwas in meinem Umfeld tun. Ich glaube, mir fehlt es noch daran, dass ich für mich erkenne, wie gehe ich trotzdem jetzt am besten vor. Das heißt, lasse ich die Kontaktstarre, so wie sie jetzt momentan ist?
Ja.
Oder nehme ich trotzdem den Kontakt wieder auf? Und ja,
das ist noch ein Schritt zu schnell. Wir sind einen Schritt zu schnell.
Respektiere aber, dass von ihm keine Rückmeldung kommt, ohne dass ich mich schlecht damit fühle.
Ja, du kannst dich schlecht fühlen oder nicht schlecht fühlen, ist für ihn total egal.
Ja.
Deine Gefühle sind deine Verantwortung, sind deine Gefühle, sind deine Verantwortung. Wenn du den ganzen Tag weinen möchtest, kannst du den ganzen
Tag
weinen.
Go for it.
Do it. Aber er ist daran nicht schuld. Deine Mutter ist da auch nicht dran schuld. Ob er will zu kommen und wie auch immer du willst damit zu sein, not of their business. Deine Verantwortung. Weil du immer noch, so wie du gerade gesprochen hast, immer noch das verknüpfst. Wie kann ich jetzt mit ihm sein, damit ich mich so und so nicht fühle? Das hat nichts miteinander zu tun. Wenn du jetzt nochmal zurückdenkst zu der Geschichte von Silvester, wie betrachtest du das, was er gesagt hat, aus der jetzigen Perspektive?
Das ist seine Verletzung, die da aus ihm heraus spricht, dass ich ihn ja auch nicht sehe. Dass ich habe meine Erwartung, wie es sein müsste oder wie es hätte sein müssen, dass er darauf reagiert oder was er tun müsste.
Ja.
Und gleichermaßen sehe ich aber auch nicht oder respektiere nicht die Art und Weise, wie er Dinge angeht.
Ja. Und ich habe jetzt noch einen Schlenker, den wir machen. Und zwar hast du ja dieses Geschenk gemacht, dieses Puzzle, bezogen auf die Mitteilung der Schwangerschaft. Und dann hast du seinen Sohn, richtig, seinen Sohn?
Dem gebeten, Ältesten, genau.
Genau, dem Ältesten hast du gebeten, ein Video aufzunehmen.
Und damit fühlt sich mein Bruder schon wieder manipuliert.
Ja, erinnerst du dich oder erinnert sich irgendjemand daran, was du gesagt hast, warum du das gemacht hast, dass du das Video aufnehmen wolltest? Erinnerst du dich daran, was du gesagt hast?
Ich wollte die genaue Reaktion.
Genau, du wolltest Mutter. Die ehrliche Reaktion von den beiden sehen.
Richtig.
Und hast beide hintergangen und den Sohn gefragt, ob er heimlich filmen kann. Ist das ein Ausdruck von Vertrauen und Liebe? Wovon ist das ein Ausdruck?
Misstrauen. Die Bestätigung suchen, dass ich letztendlich ja schon wusste, wie sie reagieren.
Ja.
Genau. Also ich hatte mir ja vorher schon dieses negative Bild ausgemalt und dieses negative Bild ist genau eingetreten, so wie ich es erwartet habe.
Ja. Zu welchem Zweck hast du das Ganze also inszeniert? Ein Puzzle zu machen, besonders romantisch, das denen dann zu schicken, wo du weißt, die sind zusammen, denkend, wie die sowieso nicht reagieren werden, den Sohn filmen lassen.
Dass ich wieder alleine dastehe.
Ja. Du hast dir eine Falle gestellt.
Die mir wieder bewiesen hat, dass alles genau so ist, wie es ja letztendlich schon immer war.
Wer hat also den Kontaktabbruch, das schwierige Telefonat an Silvester initiiert?
Ich.
Ja.
Das war nicht schön, wenn man so den schwarzen Peter zugeschoben bekommt.
Ja. Ja. Und guck mal, ob du das reinlassen kannst in dein Herz. Ja, also jetzt in diesem Moment. Weil wir haben oftmals die Tendenz, das dann so wegzulachen, weil es fühlt sich unangenehm an, uns selbst die Wahrheit zu sagen. Das ist das, was ich vorhin sagte, dass wir uns die Geschichten erzählen und die andere Seite der Geschichte ist unangenehm. Weil was ist das Gefühl, was hochkommt, wenn du dir das so anguckst?
Dass ich ein schlechter Mensch bin.
Ja.
Dass ich hinterhältig bin.
Ja. Das sind Gedanken.
Manipulativ.
Ja. Und welche was für ein Gefühl in deinem Körper kannst du fühlen, wenn du merkst, oh krass, das habe ich gemacht. Was ist das für ein Gefühl?
Beklemmtheit.
Ja.
Also ich merke, wie sich gerade in meiner Magengegend so alles zusammenzieht.
Ja.
Genau. Ich spüre noch keine Tränen tatsächlich, obwohl ich momentan sehr nah am Wasser gebaut bin, aber das ist alles noch gut. Ja. Aber ich merke tatsächlich, dass ich da so in der Solarplexus-Gegend so die Gürtelschnalle quasi zugeht.
Genau, das ist oft sowas wie, oh Scheiße, ertappt oder irgendwie Scham oder
ja, genau.
Was darüber.
Genau, ja.
Und dass du keine Tränen spürst, auch das, wenn ich das jetzt sage, ist vielleicht unangenehm, aber ist Teil der gleichen Strategie, hochzuhalten. Auch wie du das mit deinem Bruder und deiner Mutter machst. Aber es ist total wichtig zu sehen, am Anfang hast du das dargestellt, wie du das knietest. Ich habe mir so viel Sorgen gemacht, dann habe ich mit dem Kind und dann habe ich ein Puzzle und habe jetzt zu Weihnachten lasst ihr das zusammen auf und dann wollte ich die Reaktion sehen. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Das ist wie eine Falle, die du denen gestellt hast. Und dann hast du, wie ist das wohl für deinen Bruder, dass du ihn so hintergangen hast und dann auch noch seinen ältesten Sohn mit eingesetzt hast dafür?
Ja, er fühlt sich hintergangen von mir.
Ja, und was ist bei ihm das?
Hintergangen, dass er mir nicht mehr vertrauen kann.
Ja.
Dass ich ihn so verletzt habe.
Das muss sehr schmerzhaft sein, so hintergangen zu werden.
Hm.
Und nicht nur das, wie hast du es dann aber auch dargestellt? Wie hast du es dann im Nachhinein noch dargestellt, wie deren Reaktion war?
Dass er sich nicht für mich interessiert oder dass er sich nicht für uns freut und das noch nicht mal hinbekommt, wenigstens eine Nachricht mit Glückwunsch zu schreiben.
Ja. Und warum hat er so reagiert mit Angst?
Also, dass er eine Gleichgültigkeit dem ganzen Ereignis gegenüberstellt.
Ja. War seine Reaktion Gleichgültigkeit?
Ignoranz.
Was war seine Reaktion in dem Video?
Den Ausspruch, dass ich jetzt ja gleich in Australien bleiben darf.
Ja.
Und nicht mehr zurückkommen muss. So hat er es im Nachhinein zu Silvester geschildert. Das war so gemeint, dass jetzt mit dem Kind ich automatisch die Aufenthaltsgenehmigung für Australien habe, was nicht der Fall ist. Aber das war sein Verständnis davon.
Ja.
Was wieder eine Missinterpretation war, was letztendlich daraus führt, dass man nicht miteinander kommuniziert. Also das war wahrscheinlich wirklich ein reines Missverständnis.
Ja. Und du hast gesagt, dass man nicht miteinander kommuniziert. Was würdest du sagen, seit wann kommunizierst du nicht mehr wirklich mit deinem Bruder?
Unterbewusst schon seit Kindheitstagen nicht mehr.
Ja.
Ja.
Und das ist das, was an der Zeit wäre zu tun.
Hm.
Ihn zu sehen, anzuerkennen, was du ihm angetan hast. Ihn die ganze Zeit versucht hast, mit reinzuholen in dein Drama, in deine Manipulationsstrategie. Ein Tanz aufgeführt hast mit ganz vielen Tränen, wie ungerecht es ist, dass du alleine dastehst und dass er dich nicht sieht und du bist nie gesehen und du musst alles alleine machen, aber nicht daran denkst, ihn zu sehen. Zu gucken, wie geht's ihm eigentlich? Was passiert bei ihm?
Was?
Wie geht's ihm mit seinen Kindern, mit seiner Frau, in seinem Leben? Was wünscht er sich eigentlich? Wie ist das für ihn, dass er seine Mutter verloren hat? Wie ist das für ihn, nicht nur von seiner Mutter wahrscheinlich Manipulationsversuche zu kriegen, sondern auch noch von seiner Schwester die Schuld in die Schuhe geschoben zu kriegen? Meine Vermutung ist, dass der alles dran setzen musste, sich rauszuwühlen aus diesem weiblichen Manipulations-
der weiblichen Energie.
Ja.
Ja. Um sich selber zu schützen.
Um sich selber zu schützen. Du hast seit Jahrzehnten nicht mehr mit ihm geredet. Deswegen hat er kein Interesse an Kontakt. Warum auch? Du sprichst eh nicht mit ihm. Du interessierst dich eh nicht für ihn. Unter dem Deckmantel, ich will für uns was anderes erschaffen. Kannst du nicht, solange du da drin gefangen bist. Wie schön wäre das, ihn anzurufen. Wie heißt dein Bruder?
Robert.
Robert, ihn anzurufen und sagen, Robert, ich wollte einfach nochmal sagen, es tut mir leid. Du musst nicht bei der Hochzeit dabei sein, du musst überhaupt gar nichts machen, aber mir ist bewusst geworden, krass, ich mache dich mein Leben lang, seitdem unsere Mutter, ich mache mein Leben lang dich dafür verantwortlich, wie es mir geht. Und habe die ganze Zeit versucht, dich dahin zu manipulieren, dass du mich siehst, mich anerkennst, mich feierst für all das. Und ich habe niemals dich gesehen. Wollte nicht, dass du feiern gehst damals. Weihnachten. Ich wollte dafür, dass du dafür sorgst, das zu tun, was ich gerne will. Und dann wollte ich, dass du mir die richtigen Karten zur richtigen Zeit schickst und die richtigen Sachen sagst, zum richtigen Zeitpunkt anrufst, um mir zu beweisen, dass du mich liebst. Ich weiß, dass du mich liebst. Und es tut mir leid, dass ich bisher keinen guten Job darin gemacht habe, das dir zu zeigen. Und ihn zu entlassen, offiziell zu entlassen, zu sagen, so, du musst überhaupt gar nichts. Du musst überhaupt nichts für mich sein, du musst nichts machen, du musst nichts sagen, du musst nichts tun. Und ich kann es auch verstehen, wenn du bei der Hochzeit oder wenn ihr bei der Hochzeit nicht dabei sein wollt. Und ich liebe dich. Und habe dich immer geliebt. Und würde mich total freuen, wenn wir nochmal anfangen, neu anfangen können.
Dankeschön.
Wie hört sich das an für dich?
Super schön. Ich glaube auch, dass ich das tatsächlich hinbekomme.
Ja. Klar bekommst du das hin.
Ja.
Die einzige Sache, bei der du aufpassen musst, ist, dass du innerlich wirklich ihn entlässt. Und selbst wenn er sagt, ich bin dazu nicht bereit, nein, ich bleib dabei, zu verstehen, er kann dir nicht vertrauen. Er hat viele Jahre Manipulationserfahrung auf dem Buckel mit dir. Vielleicht kriegt er das nicht sofort gedreht, weil er dir nicht vertrauen kann. Bisher konnte er sich darauf verlassen, dass es nicht reicht, was er tut, und dass es dir nur um dich geht. Das heißt, ihn daraus zu entlassen und zu sagen, ich wünschte mir so sehr, du wärst dabei, und wenn du das nicht willst, kann ich das auch verstehen. Und mein Wunsch ist, dass wir anfangen, eine neue Beziehung auf Augenhöhe aufzubauen, in der jeder sein kann, wie er will. Und ich kann auch verstehen, wenn du eine Weile brauchst. Ich liebe dich und ich wünsche dir für dich alles Gute und ich wünsche mir für deine Kinder und für deine Frau alles Gute und dass ihr, was auch immer ihr wählt, glücklich seid. Und vielleicht kannst du dich auch dafür entschuldigen, dass du seinen Sohn ausgespielt hast. Es tut mir leid, dass ich deinen Sohn eingesetzt habe. Das war nicht in Ordnung. Es kam aus einem Misstrauen, weil ich schon im Grunde vorher gedacht habe, irgendwie, dass mir eure Reaktion wahrscheinlich nicht gefällt. Und es war überhaupt nicht in Ordnung, ihn dafür einzusetzen. Und ich kann verstehen, dass dich das aufgeregt hat und dass dich das verletzt. Das erfordert eine ganze Menge Größe. Aber das kann der Startschuss sein für eine neue Begegnung zwischen euch. Und das, was du vor allen Dingen dadurch tust, wenn du das wirklich wholeheartedly tust, ist, dass du dich befreist aus der Notwendigkeit, andere zu manipulieren zu müssen. Und dass du den ersten Schritt rausgehst aus, man kann mich manipulieren und ich muss andere manipulieren. Was dir auch eine neue Perspektive gibt auf die Beziehung zu deiner Mutter. Dass du mehr mitkriegst, aus welcher Angst, aus welcher Haltung heraus sie das tut. Dass du Mitgefühl haben kannst dafür, dass sie dir so begegnet und gleichzeitig dich nicht drauf einlassen musst. Weil du musst nicht, das ist das, was du vorhin zwischenzeitlich sagtest, endlich dich mal wehren, um dich nicht mehr manipulieren zu lassen und Grenzen zu setzen. Das, wogegen du dich auflehnst, ist nicht sie. Das, wogegen du dich auflehnst, ist der innere Sog, da reinzugehen in die Manipulation. Das heißt, ja, du musst Kraft aufwenden, aber nicht gegen sie. Du musst Kraft aufwenden, um dich selbst rauszulotsen aus der Strategie, in der du selber steckst. Das heißt, das Ziel, und auch das wird nicht von jetzt auf gleich passieren, aber die Absicht wäre, ihr mit Mitgefühl zu begegnen, wenn sie, wie du vorhin kurz erwähnt hast, irgendwie jetzt gestern, wieder vorgestern irgendwie hier, weil die mir bei dem Kleid nicht mitkommen. Also ich verstehe, dass das für dich doof ist. Ich verstehe, dass das dir weht. Ich verstehe auch, dass das unangenehm ist, das sozusagen. Und so wähle ich das. Und kann sagen, es tut mir leid, dass das dir wehtut, es tut mir leid, dass das für dich unangenehm ist. Und das ist mein Tag und meine Wahl. Und dann kann sie ihr Drama machen und das kannst du ihr auch erlauben, voller Mitgefühl, den ganzen Tag Tränen zu vergießen. Du kennst das ja, du weißt ja, wie das ist. Kann man mal machen, wenn man da Lust drauf hat. Aber es hat mit dir nichts zu tun. Da kommst du aber nur raus, wenn du auch die Menschen entlässt, wie dein Bruder, aus dem Manipulationssystem. Das funktioniert immer parallel.
Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Anna.
Gut. Hör dir am besten im Nachhinein die Aufzeichnung nochmal an. Viele Wege. Wir haben jetzt viel Zeit genommen, viele Abzweigungen genommen und das waren nur ein paar. Ich wünsche dir wirklich alles erdenklich Gute für das Gespräch mit deinem Bruder, weil das ist nicht nur für ihn das größte Geschenk, sondern das ist das größte Geschenk, was du dir selbst machen kannst, auf deinem Weg, dich daraus zu begeben.
Ja, und es ist niemals zu spät.
Und das größte Geschenk, was du deinem Kind machen kannst. Weil wenn du dich da nicht rausbewegst, ist das, was du weitergibst. Mhm. Weil dann wird auf einmal dein Kind dafür zuständig sein, dass du dich gut fühlst.
Genau, und genau das möchte ich nicht.
Genau. Niemals. Das heißt, du machst es für deinen Bruder, du machst es für deine Mutter, du machst es für dich, du machst es für deinen Mann, du machst es für dein Kind.
Mhm. Sehr schön.
Mhm. Das für dich erstmal rund an dieser Stelle, Maria?
Absolut.
Danke.
Vielen, vielen Dank.
Danke für deine Offenheit, für die Bereitschaft, hinter die Kulissen zu gucken. Und alles Gute für deinen Weg. Halt uns mal auf dem Laufenden.
Ja,
danke. Und alles Gute für all die wilden Zeiten, die jetzt auf dich zukommen. Hab eine geile Zeit.
Ja, absolut. Spannend. Ganz viel Veränderung.
Voll schön. Ich danke dir.
Dankeschön. Danke.
Alles Gute.
Ich hoffe, dir hat das Gespräch gefallen. Ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel für dich mitnehmen. Ich hoffe auch, dass du ein Gefühl, einen Eindruck davon bekommen hast, wie die Into-Being-Coaching-Methode, also das Anwenden als Coach der Into-Being-Philosophie im Gespräch, um Menschen zu ermöglichen, dass sie bei sich finden, was ihnen im Weg steht, bezogen darauf, wo sie eigentlich hinwollen, funktioniert. Meiner Meinung nach ist das eine der effektivsten Coaching-Methoden der Welt. Und es gibt sensationelle News. Und zwar haben wir entschieden, für die Kohorte Nummer 4, also der vierte Ausbildungsjahrgang, der im Frühling 2025 beginnt, das allererste Mal in diesem Jahr die Tür schon aufzumachen. Das heißt, ab sofort ist die Bewerbungsphase für die Coaching-Ausbildung geöffnet und wir schließen die Bewerbungsphase am 13. Dezember. Und diese Coaching-Ausbildung ist keine normale Coaching-Ausbildung, wo du Bücher wälzen musst, wo du ganz viele Workbooks bekommst, wo du Literatur, Sekundärliteratur bekommst, wo du verschiedenste Coaching-Methoden dir angucken musst und verstehen musst, was der Unterschied ist, wo ein klassisches Curriculum, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 passiert, wo du die besten Tipps und Tricks und Tools lernst, wo du Gesprächstechniken lernst, wo du die richtigen Fragen zu stellen lernst, als im Sinne von diese Frage machst du, wenn das passiert. Diese Frage machst, wenn das passiert. Das alles ist das nicht, was wir hier machen. Sondern in der Into-Being-Philosophie, in der Into-Being-Coaching-Methode geht es darum, dass du lernst, mit Menschen so zu sprechen, dass sie in sich selbst erkennen, was ihnen bisher im Weg gestanden hat und eine neue Perspektive, eine komplett radikal in der Tiefe neue Perspektive auf diese Situation, auf ihr Leben gewinnen können, sodass nicht nur ein Aha-Moment auf der Inhaltsebene passiert, ein Glaubenssatz sich verändert, sie sich bessere Geschichten erzählen, sondern dass es ein tiefer Bewusstseins-Evolutionsprozess wird, dass du beitragen kannst zu dem emotionalen Reifeprozess, sodass die Gefühle von dem Coachee, der Kleber, der die Konditionierung in unserem System festhält, sich löst und lockert, weil du einen Raum bietest, einen Raum hältst, der so sicher ist, so vertraut, so außergewöhnlich groß, dass die Menschen zu dir kommen, sich angezogen fühlen und sich fallen lassen können, um aufzumachen, was sie sich normalerweise nicht trauen. Du lernst, unabhängig von klassischen Tipps und Tricks und Methoden, wirklich zu hören, was gesagt wird. Was zeigt sich in dem, was der Coachee dir erzählt? Ohne zu interpretieren, ohne deine Geschichte, deine Werte, deine Moral, deine Geschichten rein zu vermischen in das, was du hörst, sondern ein Raum, ein liebevoller, warmherziger, sicherer Raum zu sein, in dem alles sein darf und du das von dem, was sich zeigt, ableiten kannst, was in der Tiefe bei dem Coachee verborgen liegt, was er oder sie bisher noch nie gesehen hat und die Fähigkeit besitzt, ihn dorthin zu begleiten, ohne Manipulation, ohne irgendetwas reinzugeben, sondern einfach Schritt für Schritt durch Fragen im Forschungsmodus ihr gemeinsam das rausfindet, was bisher im Weg gestanden hat für das, wofür der Coachee eigentlich hier in diesem Leben unterwegs ist. Eine Methode, die so tiefgreifend, so effizient, so machtvoll ist wie die wenigsten auf diese Art und Weise. Und wir auf den unterschiedlichsten Ebenen arbeiten. Auf der kognitiven Ebene, auf der emotionalen Ebene, auf der Bewusstseins-Evolutionsebene, auf der Metaebene. Es gibt so viel zu lernen. Und das Wichtigste ist, dass um die Fähigkeiten zu haben, das zu tun, musst du bei dir aufräumen. Weil das größte Problem ist, dass wir unsere eigene Konditionierung, unsere Perspektive, unsere Identitätsbrille, alles, was in unserer Konditionierung noch drinsteckt, schwer raushalten können aus dem, was bei dem Coachee ist. Und normalerweise das nicht differenziert kriegen. Deswegen lernst du über die Zeit nicht nur, wie du mit den Menschen sprichst, sondern du wächst heran, du reifst heran als Coach. Du wirst zu der Person, die das kann. Was bedeutet, dass du unter anderem die Philosophie auf dein eigenes Leben anwendest und sich in deinem Leben alles verändern wird. Du wirst alle Bereiche deines Lebens anders sehen. Du wirst mehr zu der Person, die du eigentlich bist. Du schöpfst Kraft. Du wirst zu der Person, für die du eigentlich hier bist, zu sein. Zumindest gehst du einen riesengroßen Schritt, einen riesengroßen Teil des Weges auf dem Weg dorthin. Das ist die Into Being Coaching Ausbildung. Start ist Ende April 2025. Es gibt maximal 60 Plätze zu vergeben. Ich leite die Coaching-Ausbildung mit meinen Headcoaches zusammen. Jede Coaching-Ausbildung, das wird jetzt die vierte Runde sein, war um ein Vielfaches noch besser, präziser, tiefgreifender als die Jahrgänge davor. Und auch das wird fürs nächste Jahr zutreffen. Es wird so wild, so tiefgreifend, so transformierend, so wunderschön. Die Coaching-Ausbildung hat die letzten Jahre 10.000 Euro gekostet. Und ab nächsten Jahr erhöht sich der Preis auf 12.000 Euro. Wenn du dich dieses Jahr noch bewirbst, einen Platz bekommst, anmeldest und bezahlst, zahlst du noch den alten Preis von 10.000 Euro. Wir öffnen einmal die Tür vom 28.11. bis zum 13.12. Und wenn dich es ruft, dann bist du eingeladen, diese Bewerbungsphase zu nutzen und loszulegen. Für alle, die schon bei Alive dabei waren, die können sich einfach direkt bewerben. Für alle, die noch nicht bei Alive dabei waren, Alive ist unser Signature-Programm, was im Februar startet und über knappe 2 Monate geht. Und Alive ist die Grundlage, das Fundament von dem, was wir aufbauen in der Coaching-Ausbildung. Es ist das Identitätsprogramm, wo wir deine Identität beleuchten, auflösen, den Ursprung der Identität in der Kindheit aufdecken und beginnen zu heilen und du erkennst, wie die Konditionierung sich obendrauf gesetzt hat und sich durchzieht durch jeden einzelnen Lebensbereich, den wir anschauen werden. Wie sich in jedem einzelnen Lebensbereich die Konditionierung zeigt und wie du da nach und nach rauswächst. Das heißt, du lernst die fundamentale Betrachtungsweise, wie du beginnst, dich selbst zu erforschen und dich selbst da immer weiter rauszubringen. Wir haben einmal ein Jahr, nachdem Alive stattgefunden hat, mit den Teilnehmern uns nochmal wieder getroffen, um zu hören, ob es auch eine Nachwirkung, eine Langzeitwirkung gibt. Und alle haben berichtet, Alive war schon crazy, aber so viel mehr Transformation passiert seitdem. Meine Perspektive auf Leben, auf das Menschsein, auf Beziehungen, auf alles hat sich seitdem radikal verändert und verändert sich immer weiter. Ein super krasses Transformationsprogramm. Was die Bedingung, also Voraussetzung für die Coaching-Ausbildung ist, Alive hat letztes Jahr 3.600 Euro gekostet und wir werden bei einem ähnlichen Preis landen, wenn wir mit Alive starten nächstes Jahr. Wir haben uns überlegt, das allererste Mal, dass wir Alive zum First Mover Preis in dieser ersten Bewerbungsphase mit anbieten für 2.600 Euro. Bedeutet, wenn du bei Alive dich jetzt anmeldest, zahlst du nur 2.600 Euro. Wenn du dich für die Coaching-Ausbildung bewirbst und genommen wirst und dieses Jahr bezahlst, zahlst du nur 10.000 Euro beziehungsweise mit Alive zusammen 12.600 Euro. Ab nächsten Jahr kostet nur die Coaching-Ausbildung, also ab Januar 12.000 Euro. Das heißt, falls wir noch Plätze über haben, wir haben nur 60 zu vergeben, falls wir nächstes Jahr noch eine weitere Bewerbungsphase starten sollten, dann werden wir die Plätze, die wir da vergeben, für 12.000 Euro vergeben und Alive wird ab nächsten Jahr über 3.000 Euro kosten. Deshalb, falls du Bock hast, dabei zu sein und es dich jetzt schon ruft und du es weißt, now is the time. Zwischen dem 28.11. und dem 13.12. kannst du dich bewerben. Alle Infos dazu in den Shownotes, den Link oder komm auf die Website oder sag uns auf Instagram Bescheid und frag nach dem Link oder melde dich beim Newsletter an. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Nächstes Jahr wird das Jahr. Pass auf dich auf. Deine Dana.